Eins ist mal klar, wenn der Trainer von Werder Bremen heute noch Ole Werner heißen würde, dann hätte die Startelf am Wochenende völlig anders ausgesehen.
Ich bin Marco Mock von Marco Mock Consulting und ich bin sehr stolz, den Grün auf Weiß Podcast zu unterstützen.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, der Podcast. Mein Name ist Stefan Freie und ich spreche wie immer mit JJ Bär, dem Kollegen, der ganz viel beizutragen hat, der eine Kolumne schreibt, auf die wir uns jedes Mal beziehen, auch dieses Mal. Und dieses Mal, JJ, geht es um den Werderweg, der allerdings, sagen wir mal, in der letzten Woche durch eine weitere Episode begleitet wurde. Es geht um Nick Woltemade, der für, ich meine, 90 Millionen waren es ja, zu Newcastle United wechselt. Sag mal was dazu. Schade, ne?
Sehr, sehr schade. Eine unglaubliche Summe natürlich. Man kann darüber streiten, ob Nick Woltemade nach nur einem guten Jahr beim VfB Stuttgart schon 90 Millionen Euro wert ist, aber letztlich regelt es der Markt. Das ist auf jeden Fall eine Summe, die Werder sehr, sehr gut getan hätte, wenn man die selber hätte kassieren können. Man muss sich ja vor Augen führen, dass Nick ein Junge war, der in Bremen geboren wurde, der von klein auf bei Werder gespielt hat, die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen ist. Dann bei den Profis oben ankam, hat 41 oder 42 Spiele gemacht oben. Wenige so gut wie in Stuttgart, muss man sagen. Am Ende blieben 2 Tore in der Statistik stehen für ihn. Und dann hat er Werder verlassen. Geht nach Stuttgart und dann macht Sebastian Hoeneß aus dem so einen Spieler. Nationalspieler, Pokalsieger, 90 Millionen wert. Hast du da noch Worte für?
Natürlich nicht. Also ich habe ja gesagt, das ist schade, aber wir reden ja gerade nicht zum ersten Mal über das Thema. Und jedes Mal sage ich, das Problem ist nicht 2024 entstanden, sondern 2023. Nick kam gerade, meine ich, von einer Leihe zurück. Man wusste, dass er sich in der dritten Liga sehr gut gemacht hatte bei Elversberg. Und man hätte dann natürlich 23 schon eigentlich ihm einen Vertrag anbieten müssen, der in etwa vielleicht die Möglichkeit beinhaltet, die jetzt Realität geworden ist. Aber das konnte Werder damals aus verschiedenen Gründen nicht. Beziehungsweise man hat sich damals gefragt, haben wir überhaupt das Geld, einem Spieler, von dem wir annehmen, aber nicht wissen, dass er irgendwann nochmal richtig durchstarten wird, so wie jetzt tatsächlich, ihm das anzubieten? Und wahrscheinlich wird sich Nick Woltemade damals auch gefragt haben, spiele ich hier unter einem Trainer, von dem ich annehmen kann, dass er mich auch so fördert, dass das Ganze auch wirklich gut wird. Und beide Seiten haben vermutlich ihre Fragen damit Nein beantwortet. Und dann lief es halt, wie es lief. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass Stuttgart sich im letzten Jahr, also 24 in der Saison, gerade für die Champions League qualifiziert hatte. Das heißt, die hatten Aussicht auf sehr viel Geld und die konnten sich halt noch viel mehr auf so ein, sagen wir mal, durchaus Experiment einlassen und dann vielleicht auch da in gewisser Weise ins Risiko zu gehen. Und dass sie ihm auch nicht von Anfang an vertraut haben, zeigt ja auch der Umstand, dass er damals nicht für die Champions League gemeldet wurde. Das heißt, er hat sehr viel und sehr gut in der Bundesliga im letzten Jahr gespielt für Stuttgart, aber niemals in der Champions League. Auch bitter.
Das ist bitter, aber er gehört ja auch dazu, dass der Nick Woltemade, den wir bei Werder gesehen haben, nicht automatisch ein Stammspieler beim VfB Stuttgart hätte werden müssen. Ne? Also war ja durchaus eine gewisse Skepsis, die ihn begleitet hat, als er Bremen verlassen hat.
Ja.
Und dann ist natürlich umso erstaunlicher, was die da binnen nur einer Saison aus ihm gemacht haben. Ich lege mich da übrigens fest, wenn der Werder-Trainer damals schon Horst Steffen gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre Nick Woltemade nicht weggegangen. Ich glaube, der hätte für den eine andere Verwendung gefunden in dieser Mannschaft. Ja. Weil es war ja so, Steffen war übrigens sogar in Elversberg sein Trainer gewesen.
Ja, ja, eben.
Es war ja so, der Junge kam aus Elversberg zurück hier nach Bremen. Und dann war eigentlich völlig klar, in der ersten Elf spielt er nicht.
Ne? Das, ja, aber warum?
Ja, aber weil es in dem Konzept von Ole Werner keine Rolle für ihn gab. Er hat ja dann erst sehr viel später gespielt in der Rückrunde, auch nicht die ideale Position und eigentlich auch erst dann, als klar war, der verlässt den Verein. Dann sind auch so viele vorne ausgefallen, dass an ihm gar nicht mehr vorbeikam. Und dann blitzte das ja immer mehr auf, was das für ein Talent sein kann, aber bei weitem noch nicht das, was er in Stuttgart gespielt hat. Da muss ich natürlich Werder schon fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Und wenn wir uns mal erinnern, Oliver Reck, unsere Werder-Legende und ja auch Kolumnist bei uns beim Weser-Kurier, der hat das schon sehr früh in diesem Jahr genauso vorhergesagt. In einem Artikel im Weser-Kurier hat Olli damals geschrieben, im Sommer wird der Junge für eine sehr hohe Ablösesumme nach England oder nach Spanien gehen. Und dann werden sich bei Werder viele anschauen und fragen, was ist denn da passiert? Und genauso ist es gekommen. Jetzt habe ich Olli übrigens mal angerufen am Wochenende und nochmal gefragt, wie er heute diesen Wechsel von Nick Woltemade und vor allen Dingen den Verlust für Werder Bremen einschätzt.
Also das Gute an der Geschichte, dass er nach England gegangen ist, da kriegt mindestens Werder jetzt noch eine Ausbildungsentschädigung. Das ist das einzige Positive, was dabei abzugewinnen ist. Aber schlussendlich muss man ganz klar sagen, ist bei der Geschichte Nick Woltemade einiges schiefgelaufen. Also ich möchte da jetzt gar keine Personen kritisieren, die früher dafür verantwortlich waren, die heute noch mit im Boot sitzen, sondern es geht einfach um die ganze Sache. Das ist ein Spieler, der ein Bremer Junge, der in Bremen groß geworden ist, der seine ersten, ich sag mal, fußballerischen Schritte in Bremen geleistet hat, wurde dann zweimal ausgeliehen. Diese zwei Leihen waren gut für ihn, waren auch wichtig für ihn. Man hat ihn über lange Zeit entwickelt. Man konnte relativ früh sehen und erkennen, was für ein Talent dieser Junge hat. Der hat körperliche Voraussetzungen, die einfach extrem gut sind. Er ist extrem groß, hat einen guten Körper, ist sehr, sehr schnell und hat einfach, ist kreativ einsetzbar in der Offensive, bewegt sich unwahrscheinlich clever, geschickt zwischen den Räumen, zwischen den einzelnen Positionen, hat eine gute Auffassungsgabe im Spiel, hat eine sehr, sehr gute Technik, ist torgefährlich, macht Tore, setzt andere Spieler ein. Also all das, was man sich eigentlich wünscht, hat er. Und der spielt leider nicht mehr bei Werder oder Werder hat nichts davon bekommen oder wenig. Und das ist einfach nur schade.
Da hat Oliver Reck recht, so bitter das auch ist für Werder Bremen und alle Werder-Fans. Und diese Nummer wird Werder, das sage ich dir, noch ewig nachhängen. Das kannst du ja keinem erklären da draußen, wie das gelaufen ist. Das hätte so nicht passieren dürfen, wobei man fairerweise sagen muss, in diesem Sommer ist ganz viel nicht gut gelaufen bei Werder. Aber wenn eins gut gelaufen ist, dass in den Tagen nach diesem Woltemade-Wechselwahnsinn von Stuttgart nach Newcastle jetzt so viele Eigengewächse bei Werder in der Startelf standen. Das war so ein bisschen Balsam auf die wunde Werder-Seele.
Das glaube ich auch. Wobei man ja ehrlicherweise auch sagen muss, es ging ja gar nicht anders.
Ein Stück weit ja. Du kannst jetzt sagen, ja, so Jungs wie Koulibaly oder Kovic haben nur gespielt, weil so viele andere verletzt waren. Trifft bei Koulibaly in der Abwehr mit Sicherheit zu, aber nicht bei Kovic. Eins ist mal klar, wenn der Trainer von Werder Bremen heute noch Ole Werner heißen würde, dann hätte die Startelf am Wochenende völlig anders ausgesehen. Dann hätte Kovic mit Sicherheit nicht im Mittelfeld angefangen, sondern hätte Leo Bittencourt gespielt.
Ja.
Denn das war die alte Werner-Logik, zu sagen, es spielen erstmal die, die in der Hierarchie dran sind und die, die mir den höchsten Erfolg versprechen für das nächste Pflichtspiel. Und das wäre bei Ole Werner immer Leo Bittencourt gewesen. Horst Steffen hat einen anderen Ansatz gewählt, hat gesagt, ich habe zwar die Wahl zwischen Bittencourt und Kovic, aber ich nehme den Jungen, weil der mir was gibt, was ich in dem Spiel vielleicht brauche. Er hat es hochintensive Läufe genannt, mit denen Kovic eher Räume zulaufen kann gegen so einen spielstarken Gegner, der Leverkusen auf dem Papier ist, als Leo Bittencourt. Das war mutig, weil du ja dann zwei 18-Jährige in der Startaufstellung hattest.
Naja, und du hast ja auch durchaus darauf hingewiesen, dass man auf Leverkusener Seite gemerkt hat, da gibt es eine gewisse Verunsicherung oder eine gewisse Unsicherheit auf seiner Position, also auf Jovic Position, die sie dann ausgenutzt haben. Ist ja auch völlig normal, dass man sowas macht. Und das Risiko dafür wurde er dafür belohnt, kann man das so sagen? Oder sprechen die drei Gegentore nicht auch dafür, dass es vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist und man anderen Umständen den einen Punkt verdankt?
In dem Spiel ist natürlich wahnsinnig viel zusammengekommen. Und dass Kovic für seine Ballverluste im Mittelfeld nicht bestraft wurde, dass Leverkusen da kein Kapital draus geschlagen hat, lag natürlich nur daran, dass Leverkusen unter diesem Trainer völlig vogelwild gespielt hat. Das war ja unfassbar. Ich habe selten eine Mannschaft mit so viel Potenzial gesehen, die so schlecht Fußball spielt. Bodenlos, muss man einfach sagen. Und es gab halt viele dieser kleinen Momente im Spiel, ich weiß nicht, ob dir die auch aufgefallen sind, wo Kovic den Ball am Fuß hat, hält den aber so einen Ticken zu lange.
Ja.
Und so ausgebuffte Jungs wie Robert Andrejc oder Patrick Schick, die haben das sofort geschnallt und haben den gezielt angelaufen und den Ball weggenommen. Das ist 3, 4, 5 Mal passiert in diesem Spiel und schon war Leverkusen im Ballbesitz. Das ist sowas, das hatten wir auch in Bielefeld beim Pokalspiel schon mal gesehen. Das muss er sich ganz schnell abgewöhnen. Ist aber ganz normal, wenn du als Junge aus der U19 in die Bundesliga kommst, da wird viel schneller gespielt, da hast du nicht mehr diese 1, 2 Sekunden, um zu überlegen, was mache ich jetzt? Du musst dich schneller vom Ball trennen. Das muss er noch lernen und dann wird er auch noch wertvoller für Werder werden.
Ja, das ist ja immer die große Hoffnung, die man hat, dass die Spieler nicht nur über viel Talent, sondern auch über eine sehr schnelle Auffassungsgabe verfügen, was ja nicht selten auch miteinander zusammenhängt. Und das gilt natürlich auch für Koulibaly, der den einen oder anderen Fehler ja nun zweifellos gemacht hat. Und wo man jetzt der Hoffnung sein kann, um nicht zu sagen muss, die macht er so schnell nicht wieder und nicht mehr so oft, diese Fehler.
Horst Steffen hat dazu übrigens einen wunderbaren Satz gesagt nach dem Spiel gegen Leverkusen. Er meinte, beim FC Barcelona, da gibt es Talente, die kannst du bringen, die können sofort erste Liga spielen. Aber bei uns, bei Werder Bremen, müssen wir diese Talente noch entwickeln. Und das Schöne ist, dass er wir gesagt hat. Mit diesem wir meinte er nicht nur sich als Trainer und die Mannschaft, sondern ausdrücklich auch das Publikum. Und das war bei Koulibaly ein ganz wichtiger Faktor. Nach diesem Wahnsinnsfehlpass am Anfang zum ersten Leverkusener Tor hat das Publikum den nicht fallen lassen, sondern durch dieses Spiel getragen. Der hat noch weitere Fehler gemacht. Sie haben nicht einmal gepfiffen.
Ja.
Und so konnte der bis zum Ende spielen und macht dann am Ende diesen gefühlten Siegtreffer zum 3:3, als das Weserstadion dann gebebt hat. Und da ist das Publikum in Bremen ein ganz wichtiger Faktor. Und genau das würde es eben bei einem Weltklub wie Barcelona nicht geben. Da hast du ein erfolgsverwöhntes Publikum und wer da nicht funktioniert, der kann direkt wieder gehen. Das ist dann schon ein Pluspunkt bei Werder.
Jetzt sag nochmal eben, ist das denn nur eine Qualitätsfrage oder ist das auch eine Frage der Ausbildung? Wenn Horst Steffen davon spricht, in Barcelona gäbe es Spieler, die sofort in der ersten Liga spielen können. Wie machen die das? Also haben die noch größere Talente oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, aber gerade FC Barcelona ist ja bekannt für seine herausragende Ausbildung von jungen Spielern. Das ist einfach nochmal einen ganzen Ticken besser als in Deutschland. Deshalb kosten diese Jungs ja auch so viel. Mit Ausnahme von Nick Woltemade, den man bei Werder ausgebildet hat, als wäre er der Wolte-Messi, wie wir ihn jetzt mal nennen, als wäre er auch in Barcelona durch die Schule gegangen. Aber das ist der entscheidende Punkt. Und soweit sind die Jungs halt in Bremen nicht. Und da hat Horst Steffen einen zweiten wunderbaren Satz gesagt am Wochenende. Also er gesagt hat, wenn wir diesen Jungs jetzt das Vertrauen schenken, dann dürfen wir es ihnen nicht entziehen, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben. Und genau das hat er bei Koulibaly durchgezogen. Er hat ihm das Vertrauen nicht entzogen, auch nach dem zweiten und dritten Fehlpass nicht, sondern er hat daran geglaubt, das war seine Überzeugung, der bringt dieses Spiel vernünftig zu Ende. Und er hat es sehr vernünftig zu Ende gebracht, wie wir heute wissen. Durch seinen Treffer zum 3:3.
Ja, also der Werder-Weg. Werder setzt auf die Jugend, muss auf die Jugend setzen. So sieht's aus.
So sieht's aus und da habe ich natürlich auch Olli Reck zugefragt, wie er das sieht. Hören wir mal rein.
Ich finde es erstmal toll, dass man auf junge Spieler setzt. Das ist ein wichtiges Zeichen an das LLZ, an den ganzen Club, dass man junge Spieler bei Werder einbaut und denen auch eine Chance gibt. Aber es ist auch gleichzeitig ein großes Risiko. Jetzt, wenn wir das gestrige Spiel nehmen und betrachten, hat es natürlich zwei Seiten gehabt. Es hat einmal die Seite gehabt, dass man erkannt hat, oh, die jungen Spieler sind vielleicht dort noch nicht so stabil, das können sie auch noch nicht sein. In dem ersten Spiel oder in der ersten Saison, wo sie von Anfang an rein müssen. Andererseits ist es toll für Werder, junge Spieler aufzubauen, die groß zu machen und die vielleicht irgendwann mit für viel Geld zu verkaufen oder halt im eigenen Kader als feste Größe zu implantieren. Das ist natürlich das Beste, wenn das passiert. Es wird keine einfache Saison, sage ich mal vorher, weil natürlich auch viele Leistungsträger, viele Führungsspieler weggebrochen sind. Also weggebrochen, verkauft. Also ein paar Jungs haben aufgehört und weggegangen. Ich nenne nur mal Zetterer und Duxch, die waren für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine. Und die fängst du nicht mit irgendwelchen Neuverpflichtungen sofort auf, sondern das muss ich ja erst finden, erst geben. Es sind viele Leistungsträger verletzt, angeschlagen. Und aus diesem Grunde, glaube ich, kann das eine ganz schwierige Saison werden, wenn man nicht sofort irgendwie schnell Ergebnisse erzielt oder Punkte macht, die auch der ganzen Geschichte ein bisschen Nährboden geben, ein bisschen Motivation geben und ein bisschen Plus geben. Das heißt, natürlich wäre es toll, wenn Werder dann wie gestern noch einen Punkt zieht. Und dieser Punkt kann wichtig sein für die in den nächsten Wochen. Gibt Vertrauen, gibt Selbstvertrauen. Und das braucht diese Mannschaft, diese junge Mannschaft jetzt auch. Ne? Man muss auch mal jetzt dem einen oder anderen, wie es gestern passiert ist, Fehler verzeihen. Es sind junge Spieler, die machen Fehler. Die machen alle. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Nur, wenn du dann niemals rausziehst aus so einem Spiel, wird es schwierig. Aber jetzt hat man ja gestern zum Glück in Unterzahl nach dem 1:3 noch ein 3:3 gemacht. Also man hat ja was gezogen. Und das muss der Mannschaft Mut und Vertrauen geben in den nächsten Spielen, weil die Spiele werden nicht einfach.
Das mit dem Risiko, was Olli Reck da eben gesagt hat, ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, klar, er hat es selbst erlebt als Profi auf hohem Niveau, wie schwierig das ist, wenn du jüngere Spieler einbauen musst. Das ist aber jetzt auch ein Punkt, den man am Wochenende nach dem 3:3 gegen Leverkusen bei Werder sehr deutlich rausgehört hat, wenn man nach dem Spiel mit den erfahrenen Spielern gesprochen hat. Es ist nicht so, dass die Hurra schreien wegen dieser jungen Spieler, die jetzt bei Werder auf dem Feld stehen. Die gestandenen Profis, die hatten eher die Hoffnung, dass es wie in den vergangenen Jahren Richtung Europa geht. Eine Rückkehr ins internationale Geschäft, da sind ganz viele persönliche Ambitionen mit verbunden. Und jetzt klingt es nach ganz viel Arbeit, die diese erfahrenen Spieler haben. Du wirst auch die Ziele runterschrauben müssen, was Werder ja inzwischen auch macht, dass du sagst, okay, von Europa redet hier keiner mehr, sondern wir wollen Werte schaffen. So hat es Clemens Fritz am Wochenende auch nochmal gesagt und sich deshalb gefreut, dass zwei 18-Jährige oder zwei 21-Jährige später mit Keke Top noch ein 21-Jähriger auf dem Feld standen. Aber Horst Steffen wird es jetzt moderieren müssen, eben nicht nur die Jungen zu fördern, sondern auch die älteren Spieler nicht zu verlieren, denn die wirst du brauchen. Das hast du an zwei Punkten gesehen beim Spiel gegen Leverkusen. Das eine war Senelin von Beginn an, der viele Kommandos gegeben hat, der Boss auf dem Platz war, die Jungen geführt hat. Und dann kam der zweite Chef rein, der zweite Häuptling. Das war Leo Bittencourt. Als der reinkam, stand es gerade 1-3, du bist gerade in Unterzahl geraten. Und zack, kommt Leo, schnappt sich die Jungs und sagt, so, jetzt hört mal auf mit eurem hinten rumspielen, das können die Bayern vielleicht machen in Unterzahl, wir machen das jetzt anders, Ball nach vorne hauen, wir versuchen ein Tor zu machen, ist egal, ob wir hinten ein Viertes oder Fünftes kriegen, da kommt es auch nicht mehr drauf an, ab nach vorne. Und sowas brauchst du natürlich, das wirst du auch in den nächsten Wochen und Monaten brauchen.
Ich bin Marco Mock, ich bin Personalberater, ich bin Headhunter, ich berate meine Kunden, ich stehe ihnen zur Seite, den Mandanten wie auch den Kandidaten. Im gesamten Prozess von A bis Z bin ich dabei. Und das ist der große Vorteil, die Erfahrung, die ich selbst habe. Ich habe selbst über 20 Jahre Berufserfahrung weltweit sammeln dürfen und kann dadurch natürlich mit meinen Mandanten und auch mit meinen Kandidaten auf Augenhöhe diskutieren, beraten, anleiten, führen.
Du hast eben von ganz viel Arbeit gesprochen. Wir reden ja über Profifußballer und ich nehme an, dass sie sowieso ganz viel Arbeit leisten. Ist das wirklich eine Belastung oder sagt eine Mannschaft, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch die erfahrenen Spieler nicht per se dann, naja gut, es ist wie es ist und jetzt müssen wir sehen, dass wir die Jungs, die wir nun mal gerade zur Verfügung haben und ranführen sollen, so gut wie möglich unterstützen. Oder ist das nicht unbedingt die Statik einer Fußballmannschaft?
Ja, aber junge Spieler reifen nicht von alleine, die entwickeln sich nicht von alleine. Die brauchen ein paar erfahrene Jungs, die brauchen ein Gerüst, die sie dann auch führen, gerade in kritischen Situationen. Und das war, als Leo reinkam, gegen Leverkusen eine sehr, sehr kritische Situation. Dieses Spiel hätte auch komplett kippen können in dem Moment. Vielleicht wäre es gegen einen stärkeren Gegner auch passiert. Leverkusen war wirklich, wie ich eben schon mal gesagt habe, Vogelbild, gerade auch in der Schlussphase. Es wirkte ja dann eher so, als wäre Leverkusen in Unterzahl und Werder Bremen hätte einen Spieler mehr auf dem Feld. Nein, das ist schon auch Arbeit, die jungen Spieler zu fördern und du musst da als erfahrener Spieler Lust drauf haben. Und nach den ersten Eindrücken ist diese Lust unter den erfahrenen Spielern noch unterschiedlich verteilt. Das wird noch spannend zu sehen sein. Also nicht jeder ist da 100% von überzeugt.
Was machen Sie stattdessen? Lassen Sie die links liegen oder wie läuft das dann? Was erwartest du von den Jungs, die keine Lust haben auf noch jüngere Jungs?
Ich erwarte, dass Werder jetzt einen Trainer hat mit Horst Steffen, der dafür die richtigen Antennen hat. Das hat er in Elversberg bewiesen und er kann da recht rigoros sein. Er hat einen klaren Auftrag. Dieser Auftrag ist nicht, bring Werder Bremen in den Europapokal. Dieser Auftrag ist nicht, lass immer die erfahrensten Spieler spielen. Sondern dieser Auftrag ist, bau junge Spieler ein, fördere Talente, hilf uns Werte zu schaffen für die Zukunft. Weil Werder ist ein Verein, ist jetzt ein Verein und wird auch auf Jahre hinaus ein Verein sein, der junge Spieler verkaufen muss, der Transfererlöse erzielen muss. Kann ja nicht die Zukunft sein, dass du wie in diesem Sommer einen 30-jährigen Torhüter verkaufst, damit du 6 Millionen einnimmst, sondern du willst ja ein Talent entwickeln und dann für mehr Geld zum Beispiel nach England verkaufen. Müssen ja nicht gleich 90 Millionen sein, wir würden ja auch weniger nehmen. Ne?
Wir würden weniger nehmen. Und trotzdem frage ich mich an der Stelle, zieht eine Mannschaft dann nicht immer an einem Strang? Gibt es dann auch wirklich so eine, ja vielleicht sogar gewisse Revierkämpfe, weil zum Beispiel ja auch ein Leo Bittencourt jetzt sagen könnte, also dieser Čović geht mir jetzt schon auf den Sack, weil der hat mir ja meinen Platz weggenommen. Es gibt sowieso nicht mehr so viele Spieler im Mittelfeld und jetzt hätte ich mal die Chance, einige Spiele von Anfang an zu machen, zu zeigen, wie gut ich eigentlich tatsächlich bin. Und jetzt spielt der. Gegen Leverkusen war es kein Problem, aber ist das vielleicht zukünftig mal ein Problem, dass er sagt, irgendwie, weiß ich, habe ich gar keinen Bock drauf. Kannst du dir sowas vorstellen überhaupt von einem Fußballprofi? Wir reden ja immer noch von Menschen, die bezahlt werden dafür, dass sie erfolgreich Fußball spielen.
dass diese Spieler so denken. Ja, kann ich mir vorstellen, bin ich fest von überzeugt, dass sie es jemals öffentlich sagen. Eher nicht. Das
nee.
Ist auch Leo natürlich viel zu clever.
Auch, ne? Sonst könnte ich die Spieler direkt fragen. Ich frage ja dich.
Du kannst ja fest davon ausgehen, dass Leo jetzt am Spieltag morgens seinem Konkurrenten Patrice Kopic jetzt keinen Kaffee oder keine Milch beim Frühstück ausgegeben hat. Mhm. Soweit wird es nicht gehen. Der hat ja auch selbst den Anspruch zu spielen. Aber wenn der Trainer das so entschieden hat, dann muss er als Profi damit umgehen. Und ich finde diese Rolle auch gar nicht schlecht, die Leo jetzt hatte, dann reinzukommen, wenn es kritisch ist. Denn er ist doch so ein Energiebündel, er ist doch so ein kleiner Drecksack, wie wir jetzt hier mal sagen dürfen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und den willst du doch dann auf dem Feld haben, wenn du Energie brauchst. Ja. So, und das war doch seine Rolle. Er kommt da rein und er ändert nochmal alles auf dem Feld und am Ende spielen sie 3-3. Ich glaube nicht, dass er das auch von Anfang an hätte so bringen können. Dann bist du doch in einem anderen taktischen Gefüge, du musst dich ein bisschen anpassen. Du kannst nicht sofort mit diesen Emotionen reingehen, gerade er nicht, sonst hast du die erste gelbe Karte und schnell die zweite. Wir erinnern uns, was in Bielefeld passiert ist. Das könnte durchaus ja eine Rolle sein, die er häufiger spielt. Allerdings, die Elf wird sich ändern und ändern. Das ist nämlich auch typisch für Horst Steffen. Der lässt nicht zweimal hintereinander dieselbe Elf spielen. Der will auch für den Gegner unberechenbar sein und gleichzeitig auch die Spannung im eigenen Kader hochhalten. Denn bei diesem Trainer, und das ist ein ganz großer Wechsel im Vergleich zu Ole Werner, weiß keiner, ob er am Wochenende sicher spielt.
Doch, Mio Backhaus, zumindest im Moment.
Ah, jetzt kommst
womit
du.
Womit wir beim Torhüter wären. Ich stelle das ist keine steile These. Eine der herausragenden Erkenntnisse aus dem Spiel gegen Leverkusen war, dass Werder den besseren Torwart hatte.
Das ist richtig, ja. Weil Leverkusens Torwartflecken auch also in allen Belangen unfassbar schlecht war, wie so viele in dieser Mannschaft. Das ist mit Worten kaum zu beschreiben. Aber bleiben wir bei Mio Backhaus. Mich hat es sehr gefreut und das war ja die Hoffnung für dieses zweite Bundesligaspiel von ihm von Anfang an, dass er sich stabilisiert. Und das war ein ganz anderer Mio Backhaus, als wir ihn in Frankfurt gesehen haben. Bei weitem nicht mehr so wackelig. Das war eine andere Ausstrahlung. Hat sich auch nach vorne gut eingeschaltet. Am Ende ja sogar im gegnerischen Strafraum. War ja fast indirekt mit im Getümmel, als dann das 3-3 fiel. Das war ein sauberer Auftritt. Der wird ihm gut tun. Hinzu kam jetzt die Nominierung für die U21-Nationalmannschaft. Auch das wird ihm nochmal Selbstvertrauen geben. Aber das zeigt ja genau diese Aufs und Abs. Bei ihm war es jetzt ein Ab und Auf. Erst kam Frankfurt, dann kam Leverkusen. Und das wird für die jungen Spieler immer gelten. Deshalb ist dieser Torwartwechsel noch immer mit Vorsicht zu genießen. Also er muss es noch beweisen, dass er es kann. Und da habe ich natürlich auch Olli Reck zugefragt. Der hat ja nun viele Torhüter kommen und gehen sehen. Und wenn einer das einschätzen kann, aus Werder-Perspektive, dann sicher Olli Reck. Lass uns doch mal hören, was er dazu sagt, dass jetzt Mio Backhaus im Tor steht statt Michel Zetterer.
Auch das ist für mich erstmal ein Risiko. Ja, wenn du so einen jungen Kerl einbaust, der noch nie vorher bewiesen hat, kann der überhaupt Bundesliga spielen, ja oder nein? Die ersten zwei Spiele Frankfurt, Frankfurt und jetzt zu Hause Leverkusen, da konnte man ihn ja noch gar nicht endgültig beurteilen. Er hat ja nicht ganz so viel sich auszeichnen können, hat zwar jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so, man sieht, das ist ein Talent, das ist ein Junge, der vielleicht was vorweisen kann, der es mal schaffen kann, aber jetzt zu sagen, das ist unsere neue Nummer 1 in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, davon bin ich noch weit entfernt. Das muss er erstmal beweisen. Aber mutige Entscheidung, passt im Moment in das Bild Werder Bremen rein, aber ich sage auch gefährlich. Ne? So einen jungen Spieler so viel Verantwortung zu tragen, ne? Das ist ja keine einfache Aufgabe heute in der Bundesliga als Nummer 1 zu bestehen. Du stehst ständig unter Druck, du musst immer deine Leistung zeigen, du bist immer im Spielaufbau dabei, du bist immer derjenige, der von hinten das Spiel, den ersten Pass spielt, die erste Vorbereitung leitet. Du bist immer drin im Spiel und da musst du dich 90 Minuten oder manchmal oft länger auf allerhöchstem Niveau bewegen und das muss er schlussendlich noch vorweisen, ob er das kann.
Ich würde den Oliver Reck gerne ein bisschen korrigieren, weil er spricht zwischendrin von einer mutigen Entscheidung. Ich glaube, so kann man das nicht ganz sagen. Ne? Also die Entscheidung war nach einem wochenlangen Torwartduell in Richtung Michael Zetterer ausgefallen und der hat sich dann in Richtung Frankfurt verabschiedet. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen das jetzt mit Mio Backhaus. Das ist vielleicht dann auch eine Entscheidung, aber letztlich ist es ja in gewisser Weise auch erzwungen worden. Das muss man ja auch sagen.
Ich glaube, der Mut, den Olli meint, der besteht darin, dass du nicht eine neue Nummer 1 geholt hast. Dass du nicht jetzt schnell noch jemand geholt hast, der sofort die Nummer 1 ist.
Wie will Werder den denn bekommen in der aktuellen Situation, wo sie auf vielen anderen Positionen schon genug Schwierigkeiten haben? Ich glaube nicht, dass es so leicht wäre, mal eben Torhüter zu holen, der, sagen wir mal, auch die Qualität von Mio Backhaus hat zum Beispiel. Weil da musst du natürlich auch in die Tasche greifen und die Taschen sind ja nicht so tief bei Werder.
Das sind sehr, sehr kleine Taschen, das ist richtig. Du hättest dann einen ablösefreien Torwart verpflichten müssen, vielleicht einen wie Spolo, der immer noch ja nach einem Verein sucht, der eine große Erfahrung aus der Bundesliga mitbringt. Hm. Aber das wäre halt nicht dieser Werder-Weg, über den wir heute hier viel sprechen, sondern der Werder-Weg ist, wir setzen auf den Jungen und wir wollen aus dem Top-Talent einen guten Bundesliga-Torhüter machen. Und da hat Oliver Reck natürlich absolut recht. Das kann man nach zwei Spielen nicht seriös einschätzen. Wir haben jetzt zwei verschiedene Auftritte von Mio Backhaus gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir denn nach 10 Spielen, nach 15 Spielen, nach 20 Spielen, wenn er die für Werder macht. Und ich glaube, dann wird man schon eher sehen können, wo die Reise bei diesem Top-Talent hingeht.
Ja, letztlich ist es bei Mio Backhaus aber auch nicht anders als bei so ziemlich jedem Fußballspieler. Er muss sich in jedem Spiel neu beweisen. Er bereitet sich meistens ab Dienstag auf das nächste Spiel vor. Und wenn er das gut macht, bringt er eine gute Leistung. Und wenn es nicht so gut ist, dann patzt er vielleicht auch mal. Dass klar in seinem Fall noch eine gewisse Erfahrungsdefizit dazukommt, das steht außer Frage. Aber vielleicht setzt sich ja einfach die Qualität durch. Könnte ich mir vorstellen.
Es ist deshalb ein bisschen anders bei ihm, wenn ich dich jetzt dann mal da korrigieren darf, weil er ja kein Feldspieler ist. Ne? Wenn jetzt einer wie Koulibaly oder Kovic mal eine Pause braucht oder ein bisschen durchhängt im Training, weil das ein bisschen viel ist, dann kann auch Steffen sagen, okay, pass auf, du jetzt mal Pause, ein anderer spielt. Auf der Torhüterposition wirst du das nicht machen.
Ja,
der Junge steht jetzt im Feuer und er muss da jetzt bestehen. Und das wird jetzt viele Wochen so sein. Der Spielplan ist unglücklich, weil halt dieses eine Spiel, das ich letztes Mal schon angesprochen habe, ja dann bald kommt bei den Bayern. Das ist so ein Spiel, da kannst du dich als junger Torhüter super auszeichnen, weil du kriegst permanent auf die Hütte. Oder du gehst halt unter. Eins von beiden wird passieren. Du hast aber vorher jetzt ja noch Gladbach und Freiburg. Mal sehen, welche Gesichter er da zeigt. Und vielleicht ist er dann ja in der Lage, die Bayern zur Weißglut zu treiben. Wäre doch auch mal schön aus Werder-Sicht, oder?
Ich gebe dir uneingeschränkt recht und korrigiere dich zugleich. Es kann ja auch einfach mal ganz normal laufen in München. Also das heißt, er wird weder zum Held des 0-0, noch wird er 8 Tore kassieren. Vielleicht kriegen sie 3-4 und sagen, naja gut, so ist das eben halt, wenn man hier in München spielt. Kann ja auch sein und dann ist alles soweit normal. Also es gibt ja nicht nur die Extreme.
Absolut und egal wie dieses Spiel in München ausgeht, man darf das dann nicht am Torwart von Werder Bremen fest. Machen.
Ne? Nee, ganz
da
sicher.
Da gehören dann auch noch ganz
andere. Alle anderen gefordert. Ja, sicher, natürlich.
Aber wo du eben Werder Bremen und kleine Geldtaschen gesagt hast, Stefan, wir haben jetzt endlich das Transferfenster geschlossen. Horst Steffen und die Mannschaft weiß jetzt, wie der Kader aussieht. Und das ist doch ein gutes Thema, was wir jetzt in der Länderspielpause noch vor der Brust haben. Lass uns daraus die nächste Folge machen. Wir legen mal die Lupe drauf. Was hat Werder gut gemacht? Was hat Werder schlecht gemacht? Wie ist diese ganze Aufregung entstanden rund um die Transfers und Nicht-Transfers bei Werder? Und welches Zeugnis stellen wir aus? Bist du dabei?
Ich werde nächste Woche am Start sein, selbstverständlich. Wir kommen wieder zusammen. Bis dahin, JJ, ich danke dir.
Freue mich drauf, ich danke dir. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.